Over the Air. Das Podcast-Update von Hansa Automotive.
Ja, herzlich willkommen zu Over the Air, dem Update von Hansa Automotive, dem Fachmagazin, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie in der Fahrzeugelektronikentwicklung unterwegs sind oder Software für Autos entwickeln. Vielleicht kennen Sie unser Magazin, vielleicht kennen Sie das Webportal, unser Newsletter oder Sie folgen uns bei LinkedIn, so oder so. Ab sofort gibt es uns auch regelmäßig als Podcast zu hören. Hier wollen wir sprechen mit Fachleuten aus der Industrie, von OEMs, von Zulieferern, Startups, vielleicht auch von Leuten in Forschungseinrichtungen über neueste Trends rund um eben Elektronikentwicklung im Automotive-Sektor, über Fahrzeugsoftware, aber auch ganz allgemein über Mobilitätsthemen. Mein Name ist Andreas Henschel übrigens, ich bin der Chefredakteur von Hansa Automotive. In unserer Podcast-Premiere heute geht es um eine sehr grundlegende Frage für die deutsche oder auch für die europäische Automobilindustrie, nämlich die nach technologischer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, wie man es auch sieht. Wie abhängig wir zurzeit sind, hatte zuletzt der Fall Nexperia nochmal gezeigt. Das ist dieser chinesische Halbleiterfertiger, der wegen politischer Querelen die Belieferung europäischer Kunden kurzfristig eingestellt hatte. Das hat die Abhängigkeit gezeigt und von Batterien oder Rohstoffen, von diesen Themen wollen wir jetzt hier mal noch gar nicht reden. In dem heutigen Gespräch schauen wir uns Software im Auto an. Wo kommt die eigentlich her und wer kontrolliert die eigentlich? Mein Gast zu diesem Thema ist Stefan Nürnberger. Er ist Experte für IT-Sicherheit und Gründer des Startups Vehicle. Mit ihm spreche ich über digitale Abhängigkeiten, geopolitische Risiken und die Chance, Europa mit offenen Softwarearchitekturen doch wieder ein Stück weit souveräner zu machen. Vielleicht können wir am Ende auch die Frage klären, wie ein digital souveränes Auto made in Europe oder made in Germany wirklich aussehen könnte. Und damit sage ich dann auch herzlich willkommen, Stefan Nürnberger. Hallo.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne und danke, dass es für die Premiere geklappt hat. Das ist ein bisschen aufregend. Wenn wir aktuell über Fahrzeugsoftware reden, also in Autos, die in Deutschland produziert werden, wenn wir da drauf schauen, wie abhängig sind wir denn eigentlich heute von so globalen Plattformanbietern?
Na, da gibt es schon eine Menge Sachen, die Einzug gehalten haben in Fahrzeuge heutzutage, die so, ich sag mal, etablierte Softwarelösungen sind. Das Offensichtlichste für uns Nutzer ist natürlich irgendwie so die Benutzeroberfläche, die wir sehen im Infotainment-System. Da gibt es schon seit vielen Jahren natürlich irgendwie die Möglichkeit, das Handy zu spiegeln. Da ist erstmal nichts, was so viel mit dem Fahrzeug zu tun hat. Android Auto, Apple CarPlay ist ja nichts weiter als, wenn man so will, wie ein HDMI-Kabel. Ja, ich kann den Bildschirm erweitern vom Handy, aber etliche Modelle werden ja mittlerweile auch schon ausgeliefert mit Android Auto. Klingt sehr ähnlich, ist aber was ganz anderes. Da läuft wirklich auf dem Infotainment-System ein ganzes Google-Betriebssystem.
Android Automotive, ne? Das ist ja die Erweiterung. Also Android Auto hatte ich ja eigentlich bisher.
Ich habe es jetzt auch falsch gesagt, genau, weil es ist natürlich ein bisschen blöd von Google, dass sie das sehr ähnlich nennen. Also Android Auto ist dasselbe wie Apple CarPlay, ist das HDMI-Kabel. Android Automotive läuft dann wirklich nativ auf dem Infotainment-System in Android, was optimiert ist für die Benutzung im Auto. Nicht nur größere Buttons, sondern natürlich auch Einstellungen der Klimaanlage. Offensichtlicherweise Google Maps und sowas alles mit dabei. Und das haben schon etliche wahrscheinlich gesehen, wenn sie irgendwie Renault oder Nissan fahren. Auch Volvo hat das oder Schwestermarken wie Polestar. Und jetzt kommen immer mehr dazu. Auch die neueste BMW-Generation läuft da drauf. Und ja, das sind so ein paar Beispiele. Und dann gibt es natürlich noch die Teile, die man gar nicht so sieht, wie beispielsweise von Nvidia, die sogenannte Nvidia Drive Plattform, das steckt in vielen Fahrzeugen, die machen Bildverarbeitung, also Fußgängererkennung, Straßenmarkierungserkennung, solche Sachen für die Assistenzsysteme. Und dann zu guter Letzt auch noch Mobileye, israelische Firma, die so, ich nenne es jetzt mal Blackboxes verkauft, weil da hat der Hersteller nicht mehr viel mehr Möglichkeiten, was zu sehen oder zu machen, an Assistenzsystem, Notbremsassistent, Spurverlassenswarner etc. Die kann man quasi mehr oder minder fertig von denen kaufen.
Wir müssen vielleicht nochmal kurz zu dem Android-Thema kommen. Android verbindet man ja, wenn man so aus der Smartphone-Welt kommt, mit einem zumindest vom Quelltext her offenen System. Ist jetzt aber zumindest bei Android Automotive nicht so. Da ist Google ja schon recht streng.
Mhm. Genau, also Android an sich ist ja Open Source, könnte ich mir theoretisch auch komplett runterladen, selber kompilieren, wenn man die entsprechend dicke Maschine hat, und dann installieren. Das ist bei Android Automotive zwar auch der Fall, aber es hört an gewissen Grenzen auf. Das eine ist, es kommt ohne, was Google den Vehicle Hardware Abstraction Layer nennt, VHAL. Das heißt, ich muss mir quasi Treiber schreiben, also als Privatperson quasi völlig unmöglich. Ja, für, selbst große Autohersteller stellt das für große Herausforderungen. Wir werden bestimmt auch noch gleich drüber reden, ja, wie fit die so sind. Und Google sagt quasi, ja, wir haben da was, aber dann musst du halt bezahlen. Und dann können wir dir das integrieren. Und das kommt dann auch nur mit dem GAS, also GAS, Google Automotive Services Paket. Und das ist dann eben die permanente Internetanbindung. Wir kennen ja alle Googles Businessmodell. Ja, die wollen natürlich die Daten an der Quelle abschnorcheln und wissen, was da so passiert. Wo drücke ich hin? Welche Apps installiere ich? Was macht der Kunde? Wer ist das? Wo bin ich? Etc. Alles, was im Fahrzeug abgeht, hat ja dann das Infotainment-System Zugriff. Und der, sagen wir mal, Mehrwert, den Google den Autoherstellern verkauft, ist ja nicht nur das Infotainment-System und Maps und sowas, sondern natürlich auch, dass sie dann gleich die Internetverbindung mit haben, also Updates ausliefern können, die Schnittstelle ins Fahrzeug sind von der Cloud quasi, seine fertige Lösung.
Das klingt ja zunächst mal gar nicht so blöd, weil es etwas ist, was die OEMs, also die Hersteller hier quasi rausgeben können. Sie müssen sich nicht drum kümmern. Das ist ja offensichtlich auch technisch nicht ganz lapidar. Aber können wir noch mal formulieren, wo die Problematik eigentlich liegt? Klar, es werden Daten abgezogen, aber wo sind da noch andere konkrete Risiken?
Genau, ich gebe natürlich als Hersteller die Schnittstelle zum Kunden raus, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal ist es wirklich die Benutzerschnittstelle, den Touchscreen, ja, das Layout und wie alles organisiert ist, folgt einfach nur absoluten Android Automotive Regeln. Ich kann also quasi nur noch das Thema so ein bisschen in Farben und Gestaltung anpassen und vor allem eben natürlich die Innovationen neuer Produkte, Features, Apps und so weiter, da sitzt natürlich dann jetzt Google an der Quelle und nicht der Fahrzeughersteller. Und die haben das ja dann auch von mehreren Marken, markenübergreifend, und können das wieder zusammenführen. Und das ist natürlich das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja, wenn wir Daten sammeln, dann können wir uns auch neue Geschäftsmodelle überlegen. Und da ist jetzt natürlich dann eher Google in der Machtposition, das zu tun. Ist auch klar, warum sie dann eben eher ihre Google Automotive Services verkaufen wollen und eben stückchenweise in mehr und mehr Fahrzeuge Einzug erhalten wollen.
Jetzt sind aber die Daten ursprünglich eigentlich im Auto angefallen. Google greift sie nur ab, weil es eben Zugriff auf die Schnittstelle hat. Das heißt, der OEM hat ja diese Daten eigentlich auch noch. Er gibt sie ja nicht in einem fertigen Paket an Google und kann sie dann nicht mehr sehen. Warum macht der OEM nicht mehr aus diesen Daten?
Ja, das liegt aber oft daran, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen wollen. Da wird erstmal wild alles gesammelt und gespeichert, aber wir haben gesehen, gar nicht so sehr unbedingt genutzt. Also beispielsweise könnte man ja sehen, ob Kunden schnell Features finden. Ja, brauchen die 5 Klicks, brauchen die 1 Klick, welche Funktion wird wie oft genutzt? Die meisten fangen auf jeden Fall an, das auszuwerten und verbessern sich. Aber wahrscheinlich ist das mehr in der DNA von Google. Die können das schon schneller und durchaus auch besser, muss man zugeben, auf diese Trends zu reagieren. Und so sieht man, dass sich Android Automotive weiterentwickelt über die letzten Jahre, seitdem es das schon gibt. Es kommen neue Funktionen hinzu und alles, was eben an dieser Schnittstelle zum Internet und Fahrzeug hängt, wird jetzt immer mehr übernommen. Also in den neuesten Generationen heißt das auch Vorklimatisierung des Fahrzeugs, schlüsselloser Zugang, also sprich mit Handy, Apps installieren, Konfiguration von Fahrzeugeinstellungen vom Sofa aus zu Hause. Alle diese Sachen, die man natürlich jetzt an dieser Schnittstelle sieht, kommen jetzt immer mehr quasi aus dem Hause Google und naja, wachsen dann eben tiefer und tiefer ins Fahrzeug rein.
Jetzt ist man bei so einer Abhängigkeit schnell an dem Punkt, dass man aus Verbrauchersicht jetzt zum Beispiel sagt, ups, was ist, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert? Also wenn ich das Handy habe ich verloren, hab ich dann noch Zugriff zu meinem Auto oder ich habe das Handy einfach auch nicht dabei. Kommt jetzt bei mir zwar nicht vor, aber soll ja Leute geben, bei denen das passiert. Es sind manchmal auch so Fantasien, ich kenne das aus dem Smart-Home-Bereich, dass plötzlich Server irgendwo abgeschaltet werden und Services nicht mehr funktionieren. Sind das Bedrohungen, die Sie für realistisch halten?
Also meiner Meinung nach ist natürlich dieser rein technische Ausfall, ja, sind ja eher Service-Level-Agreements, die irgendwie 99,999% Verfügbarkeit garantieren. Ist also unwahrscheinlich, ja, selten, dass da mal was passiert. Aber geopolitisch sehe ich da aktuell eher mal was, ne? Also ich sag mal so, wenn Trump morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und sagt, so, Europa soll jetzt irgendwie nicht mehr Zugriff darauf haben, warum machen wir hier die gute Google-Software und alle anderen profitieren davon, kann uns wahrscheinlich schneller passieren, als man das manchmal denkt. Und wir haben halt, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, momentan keine wirkliche Alternative hier, ne? Es gibt jetzt nicht irgendwie den großen Tech-Konzern mit der europäischen Navigation, oder?
Also das ist quasi die Lösung, aus der es rauslaufen müsste, oder?
Genau, und dann müsste das natürlich aber eben auch ein Tech-Konzern sein. Was ich damit sagen will, ist, wir haben ja vor ein paar Jahren diese Übernahme von den, naja, sagen wir mal, Nokia-Bruchstücken, die es gab, die haben ja irgendwie die Transformation in Richtung Smartphone nicht so gut überlebt. Hat man ja gesehen, die hatten ja ein HERE Maps. Und das wurde ja von Mercedes, BMW und VW damals, glaube ich, ja, gekauft und ist mittlerweile die Standardnavigation in Fahrzeugen. Ja? Also wer einen, keine Ahnung, Golf, ID.3 oder CLA oder was auch immer fährt, das ist HERE Maps. Und jetzt ist meine ganz persönliche Meinung, Google Maps ist Welten besser. Das muss ich leider einfach so sagen. Da ist für mich immer die Frage, warum kriegen wir das hier nicht so hin? Auch wenn ich mal in den Stellantis-Konzern gucke, die TomTom-Navigation ist Schrott, ja.
Aber das ist ja nun wirklich ein großes Problem, dass die Amerikaner zum Beispiel, also so wie die Chinesen in manchen Technologien einfach einen irrwitzigen Vorsprung haben und auch ein viel größeres Tempo, als wir es hier hinlegen können, scheinen mir auch die Amerikaner gerade im Tech-Sektor schon wieder einen Vorsprung über Jahre zu haben, der schwer einzuholen ist. Jetzt können wir in Europa natürlich fordern, wir brauchen hier irgendwie eigene Lösungen, aber wir müssten erstmal einen enormen Rückstand aufholen.
Ja, das ist wahr, aber ich denke schon, dass das notwendig ist, damit wir überhaupt was Eigenes haben. Denn, wie gesagt, momentan machen wir uns ja komplett davon abhängig. Und man sieht eigentlich Vorbilder wie beispielsweise in Korea. Da gibt es eigentlich sehr gute Google-Alternativen, wie Naver beispielsweise und sowas, ne? Was eben dann, oder KakaoChat, ne? Das sind so die Sachen, die sich dort etabliert haben, weil da der politische Wille war, dass man sich nicht ganz so abhängig davon macht. Und da hat das beispielsweise ganz gut geklappt und hat eben die Vorteile, dass man dann nicht auf Google Maps zum Beispiel angewiesen ist, sondern das hat was wirklich gut funktioniert.
Jetzt gibt es ja in Deutschland und auch in Europa eine ganze Menge schon von Allianzen im Automotive-Bereich, also Software-Allianzen. Die Eclipse Foundation treibt S-Core voran. Auf Initiative des VDA hatten sich im Sommer, ich glaube, es waren um die 11 OEMs, Zulieferer zu Kooperationen zusammengeschlossen, um gemeinsam Open-Source-Software zu entwickeln. Es passiert ja durchaus was. Gestern kam noch mal die Meldung, oder jetzt im Dezember, diese Chiplet-Allianz, Chassis, glaube ich, war der Name. Also man schließt sich ja schon zusammen, man versucht ja schon irgendwie Kräfte zu bündeln. Aber reicht das nicht, oder?
Also ich denke erstmal grundlegend, das ist genau der richtige Weg. Ja? Also Eclipse, SDV, S-Core ist eine sehr gute Initiative, wo auch die Leute mit dem richtigen Mindset dahinter stehen, die sagen so, brauchst nicht weitergehen. Erstens brauchen wir eine europäische Alternative und zweitens kann keiner der Hersteller im Blumentopf gewinnen, wenn jetzt jeder selber die Basissoftware entwickelt. Die Differenzierung der Fahrzeuge und beim Kunden findet ja obendrauf statt, ne, was auf dieser Basissoftware läuft, in den Features, die das Fahrzeug am Ende hat. Und so ist der Gedanke meiner Meinung nach absolut richtig, die Basis gemeinsam zu entwickeln, sogar offen, Open Source in dem Fall. Was ich aber leider sehe, ist, und das ist, glaube ich, eher so ein deutsches oder europäisches Mentalitätsproblem, dass das trotz dieser guten Köpfe und der richtigen Motivation wieder in so eine Richtung abdriftet, wo man es jedem recht machen will, auf jeden gehört wird und es jetzt nicht diese eine Marschrichtung gibt. Die Features brauchen wir, das ist die Basis, das ist erstmal wichtig, der andere Teil nicht, das ist die Roadmap, sondern jeder hat gute Ideen, alles wird ein bisschen beigetragen. Es gibt Gremien, es gibt eben nicht diese Marschrichtung, das wollte ich damit sagen. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich dann wieder sehr langsam vonstatten geht im Vergleich zu einem Google, der einfach sagt, so, das sind die Features, friss oder stirb.
Okay, also zu viele Köche sozusagen, die da am Topf stehen und wo man dann erstmal rumstreitet, wie viel Salz man da jetzt in die Suppe reinkippt.
Genau, das muss alles wohl überlegt sein und ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Gleichzeitig führt das aber eben oft von unserem Mindset her, ne, so dazu, dass man dann Dinge zu sehr zerdenkt und theoretisch macht, anstatt sozusagen ins Doing überzugehen. Und gleichzeitig ist natürlich auch noch das ist eine Ego-Frage. Alle Hersteller, und das finde ich sehr gut, haben sich jetzt verpflichtet, ein Memorandum of Understanding zu unterschreiben, dass sie eben da ihre neue Architekturen drauf basieren. Aber das muss noch mehr Einzug erhalten. Das dürfen nicht nur vereinzelte Leute in den großen Konzernen sein, die da was beisteuern oder das als Basis nutzen, sondern das müsste eigentlich die Entscheidungsstrategie auf einer Executive-Ebene sein, zu sagen, okay, die nächste Generation wird darauf gebaut, das sind die Features, die wir brauchen, und dann geht es voran mit der entsprechenden Geschwindigkeit, die wir meiner Meinung nach brauchen.
Das ist also ein Denken, das es in der deutschen Automobilindustrie so noch nicht gibt.
Das gibt es so noch nicht, nein, nein. Also ich denke, dass man in den bestehenden Strukturen das sehr, sehr schwer hat. Das sieht man ja an diesen ganzen Software-Ausgründungen, die verschiedene Hersteller in den Jahren unternommen haben. Die sind alle mit der richtigen Idee gegründet worden, kranken aber dann oft daran, dass sie einfach die Strukturen der Mutter kopieren und dann in Bürokratie absaufen und die guten Entwicklerinnen und Entwickler dann den ganzen Tag in Meetings verbringen und PowerPoint-Folien bauen, anstatt Code zu entwickeln. Und das bringt natürlich am Ende keinen
was. Also wird bei Google wahrscheinlich auch weniger PowerPoint gebastelt, sondern es wird mehr Code entwickelt.
Ja.
Wahrscheinlich. Jetzt können wir nicht ganz unerwähnt lassen, dass Sie ja selber mit Ihrem Unternehmen ein Vehicle OS gebaut haben oder bauen. Was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir quasi dieses existenzielle Problem der europäischen Autoindustrie lösen und das Ganze mit einem, ich nenne es mal, sympathischeren Businessmodell. Was das meiste ist, was wir von unseren Kunden hören, ist immer, dass sie Angst vor dem sogenannten Vendor-Lock-In haben. Ja? Also, dass sie es hassen, dass die existierenden Lösungen so gestaltet sind, dass man erstens viel dafür bezahlen muss und zweitens dann erstmal noch Anpassungen in Auftrag geben muss, Individualisierungen gefordert sind und dann immer tiefer in diese Tool-Landschaft der Hersteller sich eingräbt und immer abhängiger davon wird. Und das natürlich auch total die Innovationskraft irgendwie im Keim erstickt, weil man nicht selber was machen kann, sondern nur dann so arbeiten kann. Das heißt, was wir gemacht haben, ist das Vehicle Operating System komplett Open Source, kostenlos, auch für kommerzielle Nutzung, für jeden verfügbar. Und das läuft sehr gut. Also es gibt immer mehr, die das adaptieren und die den Sinn sehen. Das ist das einzige und erste System, das wirklich übergreifend für verschiedene Steuergeräte, groß, klein, sicherheitsrelevant oder nicht, die zentrale Anlaufstelle ist, die zu konfigurieren, zu programmieren und ich vor allem unten drunter die ganze Hardware austauschen kann und mich eben gerade nicht abhängig mache von diesen Entscheidungen. Ja, welchen Chip nutze ich, welches Betriebssystem nutze ich, lege ich mich dann darauf fest, mit diesem Hersteller die nächsten 5 Jahre irgendwas zu machen. Und wir sehen, dass das super funktioniert und klar haben wir ein Eigeninteresse, aber das, der finanzielle Aspekt für uns, wir müssen ja auch Geld verdienen, ist im Bereich der CI/CD-Pipelines. Also wie kann ich eine Software-Factory bauen? Die ganzen Hersteller haben ja ein Rieseninteresse daran, diese Software-Architektur zu konfigurieren, das selbst zu machen, aber dann auf den Knopf zu drücken und dann die Flotte mit Updates zu versorgen, die Entwickler eine Möglichkeit zu geben, mit Prototypen, mit einer Version, die noch nicht draußen ist, rumzufahren und solche Sachen. Und dafür braucht man eben Continuous Integration, Continuous Development, ja, CI/CD, und automatisiertes Erstellen dieser ganzen Pipelines und Prozesse und wie ich eben einen riesen komplexen Software-Zusammenschluss von verschiedenen, auch Programmiersprachen und allem Möglichen, am Ende in lauffähigen Code kriege. Und das ist das, was wir eben mit dann als quasi Komplementärprodukt haben, das Vehicle Studio, aber halt ohne diesen Login.
Das klingt ja super. Die OEMs, wie jetzt zum Beispiel im BMW, setzt jetzt lieber doch auf Google Automotive, auf Android Automotive. Was ist deren Blick darauf? Warum nehmen Sie nicht eine Lösung, die jetzt eigentlich ganz clever klingt?
Naja, es gab halt die Bestrebungen vor einigen Jahren bei eigentlich allen, das müssen wir in-house entwickeln. Ne? Das ist irgendwie so unser Core-IP, wie man das neudeutsch sagt. Und ähnlich wie wahrscheinlich die Denke bisher, dass der Motor irgendwie von einem selber kommen muss und man allerhöchstens mal irgendwie andere Teile zukauft. Nur ist das nicht die Differenzierung? Ne? Weil, wie gesagt, welches Betriebssystem darunter läuft, das merkt der Kunde am Ende nicht. Hauptsache, die Features können schnell geupdatet werden und können Fehler behoben werden, ohne Rückrufaktion, ohne Werkstattaufenthalt. Und deswegen findet da eigentlich jetzt seit geraumer Zeit schon ein Umdenken statt und man engagiert sich viel mehr mit Open-Source-Software, gemeinsamen Plattformen und so. Also ich sehe, dass das gerade passiert. Das würde ich jetzt nicht so negativ sehen.
Trotzdem gibt es immer wieder Kritik an Open-Source, gerade so, wenn es Richtung Sicherheit geht, wo bezweifelt wird von, ich sage jetzt mal ganz offen, von manchen Menschen, dass man die im Open-Source-Umfeld überhaupt bereitstellen kann. Ne? Also das ist offener Code, da kann jeder reingucken. Das heißt, auch Lücken sind eigentlich für jeden offensichtlich. Das macht zum einen natürlich die Entwickler-Community stark, weil sie relativ groß ist und diese Lücken auch schnell fixen kann. Auf der anderen Seite bietet sie natürlich, gerade bei unentdeckten Lücken, eben Angreifern Einfallstore. Wie ist da Ihr Blick drauf?
Also es ist immer ein Abwägen von Interessen. Beide Seiten haben natürlich irgendwie recht, aber die Frage ist, welche gewichtet schwerer? Und der Vorteil, dass es eine Community gibt, die auf derselben Basis aufbaut, Ideen da schneller einbringt und sich das schneller weiterentwickelt, ist meiner Meinung nach viel, viel besser und wiegt sozusagen einen potenziellen Nachteil, dass jemand Sicherheitslücken findet, in dem Sinne auf, dass das bei proprietärer Software, wo ich keinen Quellcode habe, natürlich genauso möglich ist. Und die ist statistisch gesehen unsicherer, weil nämlich keiner drauf geguckt hat und weil nicht die 99%, die keine bösen Intentionen haben, da Bugs drin gefunden haben und die inzwischen schon gefixt wurden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach der richtige Weg. Und es liegt auch immer daran, wie man so ein Projekt organisiert. Also bei uns beispielsweise kann jetzt nicht einfach irgendein Fremder da seinen Code beisteuern und dann kann keiner mehr kontrollieren, wo der überhaupt herkommt, sondern wir müssen natürlich auch für Codequalität sorgen, auditierte Prozesse haben. Alles ist in dem Sinne jetzt bei GitHub beispielsweise auch so organisiert, dass es Contributor Agreements gibt, dass Pull-Requests, PRs ja aufgemacht werden können. Das ist ein neues Feature, die müssen bestimmten Guidelines folgen. Also übrigens AI heutzutage sehr, sehr schön automatisch zu überprüfen, wurden die befolgt? Ist das entsprechend der Dokumentation? Fixt das wirklich irgendeinen Bug? Fügt das ein neues Feature hinzu? Macht das mehr Sicherheitslücken auf? Super interessant, was heutzutage da möglich ist. Und dann wird das erst in, ich nenne es mal, eine äußere Schale erlaubt und der Kern an sich wird von uns weiterentwickelt und auch von anderen Herstellern. Es gibt ja auch Autohersteller, die schon zu dem Code beitragen.
Okay, also halten wir mal so fest, eigentlich sind die Rahmenbedingungen, das Problem ist klar, wir haben eigentlich einen Lösungsansatz, der auch einigermaßen funktionieren könnte. Dennoch wird nicht so viel zu der Lösung gegriffen, wie es vielleicht im Sinne der technologischen Unabhängigkeit gut wäre. Klar, dass Sie dann Interesse daran haben, nun Ihr WKLOS an den Mann zu bringen, leuchtet ein, aber das Argument der technologischen Unabhängigkeit ist ja unbestreitbar. Wichtiges Argument. Was müsste denn jetzt eigentlich geschehen? Was muss denn geschehen, dass man die Industrie so ein bisschen dafür sensibilisiert?
Naja, ich denke, dass wir gelernt haben, dass es innerhalb der Konzerne sehr, sehr schwierig ist, diese Geschwindigkeit aufzubauen, die wir brauchen als ganze Autoindustrie, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und deswegen denke ich, wäre es sehr wichtig, auch Innovation in Forschungseinrichtungen, Startups etc. Nicht nur finanziell zu fördern, das geschieht ja schon teilweise, sondern auch mehr sozusagen zuzulassen, darauf zu hören, was dort entwickelt wird. Und das ist echt atemberaubend, was ich sehe, was andere Firmen, was andere Gruppen etc. machen. Und manchmal wird da halt noch sehr hochnäsig drauf geguckt mit diesem, ich nenne das immer Not Invented Here Syndrom. Schön, was ihr da gemacht habt, aber wir wissen auch, wie das geht. Aber es passiert natürlich in diesen bürokratischen Strukturen immer langsamer. Ja.
Also sind die eigentlich das Problem?
Ich denke schon, dass wir ein großes Problem haben mit den Strukturen. Die sind gewachsen. Da ist keine einzelne Person irgendwie schuld. Und das wissen auch alle, die dort arbeiten. Das sind ja sehr kluge Köpfe. Und die ich kenne, schätze ich auch alle sehr. Aber die wissen, naja, okay, wir sind halt auch teilweise einfach gefangen und müssen jetzt erstmal 5 Formulare ausfüllen. Und es gibt natürlich nicht, ne, die eine Richtung, die jetzt sagt, das ist wichtig an neuen Features und da müssen wir jetzt gerade Software sein, ne? Querschnittlich, das will ich damit sagen. Und nicht eine Abteilung, die nur für Türen zuständig ist und eine, die nur für Rücklichter zuständig ist. So kommen wir natürlich nicht weiter.
Jetzt kriegt man aus der Wirtschaft sehr oft den Bürokratievorwurf Richtung Politik zu hören. Wenn ich Sie so reden höre, habe ich den Eindruck, das ist ja auch ein der Industrie innewohnendes Problem. Dort gibt es ja genau ähnlich viel Bürokratie und ja, man spricht immer von Legacy, also von diesem ganzen Wust an Dingen, die man irgendwie mit sich rumschleppt und einfach nicht los wird. Das klingt alles nicht so hoffnungsvoll, sage ich es mal so.
Na, ich bin schon noch hoffnungsvoll, aber man muss halt auch sich trauen, die Probleme offen anzusprechen. Und das ist ja, das ist nicht nur auf politischer Ebene ein Bürokratie-Overhead und ein Wasserkopf, sondern definitiv auch so, wie die Konzerne gewachsen sind. Das hat ja alles seine Notwendigkeit gehabt. In den letzten vielleicht 40, 50 Jahren war es ganz wichtig, Lieferketten zu optimieren und das günstigste Teil, den günstigsten Zulieferer zu finden, der mir ein bestimmtes Teil, das ich in der Spezifikation als Hersteller geschrieben habe, genauso in der Qualität, die ich möchte, liefern kann. Software funktioniert aber genau anders. Ne? Ich möchte die selbst entwickeln, selbst die Kontrolle haben, Updates ausliefern können und kann nicht einfach eine Blackbox kaufen und dann dem Hersteller einen Brief schreiben, ich hätte da gerne noch zwei Features mehr und dann 6 Monate warten, bis das endlich mal in einem Nullserien-Sample bei mir wieder auf den Tisch liegt, dass ich gucken kann, ist das jetzt wirklich umgesetzt und wenn ja, sagen kann, okay, kannst du so produzieren und dann dauert es nochmal 9 Monate, bis das dann in Serie ist. Damit sind wir nicht konkurrenzfähig, wenn ein BYD alle Monate ein Update ausliefert, dass das Auto verbessert. Darauf will ich hinaus.
Der Nvidia-Chef hat mal beim Kanzler angeblich gesagt, ihr Deutschen könnt Software nicht richtig gut. Würden Sie dem zustimmen?
Leider ja. Damit mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber was ich halt einfach sehe, ist, dass doch andere Standards herrschen, als wenn man das mit so einem Tech-Konzern vergleicht. Ne? Es ist ein bisschen so, als würde man irgendwie eine Formel-1-Crew nach DIN-Norm organisieren und dann wundert man sich, warum die gegen das Red Bull-Team verliert. Ne? Da sind halt andere Spielregeln und die Frage ist, nach welchen möchte man spielen? Also, ich sehe das auch, ja. Wir haben eine Mentalität, die dazu geführt hat, dass Sachen sehr bedacht durchgeführt werden, was ja auch sehr gut ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber eben auch bedeutet, dass man nicht so schnell am Puls der Zeit, wie sich der Stand der Technik entwickelt, und Software ist eines der schnellsten Themen. Und dementsprechend sind andere Teams dann oft schneller, wenn sie neuere Methoden einsetzen.
Wenn wir jetzt diesen zeitlichen Aspekt mal mit berücksichtigen und nach vorn schauen, ab wann halten Sie denn so ein digital souveränes Auto made in Europe für realistisch?
Mein Wunsch wäre, dass das passiert, wäre eigentlich schon 2026, weil das muss natürlich so schnell wie möglich passieren. Wir merken ja gerade alle den Druck aus China. Ne? Es kommen immer mehr Marken auf unseren Markt, die echt gute Autos bauen, muss man einfach mal so nüchtern zugeben. Ich sehe aber auch, dass etliche Hersteller ihre Zeitleisten immer weiter nach hinten schieben und sagen, kriegen wir nicht hin, 2028 wird eher 29 oder 30 und wir kriegen nicht alle Features, die wir uns vorgenommen haben, hin. Wir bauen das eher mit alten Methoden. Und das ist natürlich nicht unbedingt konkurrenzfähig. Also ich glaube, hier muss man diesen Schritt gehen und sagen, wir müssen jetzt unsere Kraft bündeln und zusammennehmen und Software als wichtiges Standbein etablieren. Und das ist das, was Kunden schätzen, denn das macht uns konkurrenzfähig. Das heißt, dann müsste man schon irgendwie die Zeitleiste nach 2027 nach vorne ziehen, meiner Meinung nach.
Was für chinesische Verhältnisse wahrscheinlich auch noch ganz schön lang wäre, ne?
Ja, deswegen habe ich so rumgedruckst, weil ich überlege, ist das realistisch oder nicht?
Also das klingt so nach einem, man bräuchte eigentlich einen sehr harten Cut, man bräuchte einen harten Cut im Denken, auch in der Organisationsstruktur, um halt so ein Tempo auflegen zu können.
Ja, deswegen sagte ich eher bei der Frage schon, ich denke, die Innovation müsste dann eben auch außerhalb der Großkonzernstrukturen stattfinden, damit man nicht die brillanten Köpfe, die dort arbeiten, damit verprellt, dass sie oft Wände einrennen und nicht nach vorne kommen.
Gut, dann wissen die OEMs jetzt hoffentlich, was zu tun ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, für diese interessanten Einsichten und hoffe mal auf das digital souveräne Auto. Ist jetzt völlig egal, ob es mit Vehicle OS läuft oder in einem anderen Open-Source-System. Aber das klingt ja zumindest nach einer erstrebenswerten Lösung, sage ich es mal so. Vielen Dank, Stefan Nürnberger, für die Zeit. Allen anderen danke ich fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke auch.
Danke, ciao.
Ciao.